Im Stern sagt sie, die Einheit der Europäischen Union ist gefährdet wie nie zuvor. Und das im Jahr der Europawahlen. Ansonsten landet man schnell auch bei der Physik oder Mathematik, bei Maßeinheiten wie Celsius oder Ampere. Oder, das hat mich dann doch überrascht und auch erstaunt, bei Einheiten der Polizei, was mich an meine Vergangenheit erinnert, aber auch Georgs Vergangenheit. Wir gehörten nämlich mal einer Einheit an. Das waren Zeiten. Nicht zu vergessen, beim Stichwort Einheit denkt man wahrscheinlich als erstes auch an die deutsche Einheit vor 28 Jahren. Man mache sich nur bewusst, es gibt Menschen auch hier in diesem Raum, die kennen Deutschland nur als Ganzes. Ja? Die kennen auch nur den Euro als Zahlungsmittel, was uns wieder zur Europäischen Union führt und dem Gedanken, wie schwierig es doch scheint, eine große Familie zusammenzuhalten. Eine andere beliebte Übung von Pastoren und Predigern ist es, ein bestimmtes Wort zu nehmen und mal zu gucken, wie oft kommt das eigentlich in der Bibel vor, im Alten oder im Neuen Testament und in welcher Bedeutung steht es eigentlich da. Beim Thema Einheit kriegt man auch einiges Interessantes raus. Ganze zweimal steht das im Neuen Testament, das Wort Einheit. Das fand ich ziemlich interessant, was mich zur Frage geführt hat, welches große Thema ist uns da eigentlich aufgegeben worden? Hat man schon alles durch und jetzt arbeitet man sich an dem Rest ab? Natürlich nicht. Einheit, dieser Gedanke, passt zur evangelischen Allianz, weil es ja gemeindeübergreifend geht. Der Einheitsgedanke ist ein zentrales Anliegen, wenn nicht sogar das Wichtigste dieser evangelischen Bewegung. Auf geht's, Einheit, Alor, was ist das? Warum ist das wichtig, obwohl es dem Worte nach kaum erwähnt wird? Da, wo es erwähnt wird, im Epheserbrief, schreibt Paulus folgendes, Epheser 4, Abvers 3 bis 7 lese ich. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allem lebt. Ein schöner Text ist das, nicht wahr? Aber wenn Paulus eine Ahnung hätte, was diese Verse uns heute bedeuten? Paulus schreibt diese Verse an die Christen in Ephesus, schreibt er diesen Brief. Das ist eine Gemeinde aus Juden und Heidenchristen, die bisher kaum etwas miteinander zu tun hatten, weil deren Schnittmenge war eigentlich null. Je nachdem, wie fromm die Juden waren oder die Heiden ihren Spaß hatten. Und dann schreibt Paulus dieser Gemeinde, setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren. Mit Einheit meine ich ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. In manchen Bibelausgaben, zum Beispiel in der Lutherbibel, sind die Artikel im Fettdruck, dieses Ein. In manchen anderen Bibeln ist das kursiv abgedruckt, weil damit ein Zahlwort ausgedrückt wird. Man könnte das auch eigentlich anders lesen. Die Betonung auf etwas anderes legen. Ihr habt gemeinsam einen Geist, ihr habt eine gemeinsame Hoffnung, ihr habt eine gemeinsame Taufe. Aber nein, es geht um die Eins, die Zahl Eins. Eine Taufe, einen gemeinsamen Glauben, ein Leib, eine Gemeinde, eine Hoffnung, die euch verbindet, einen Herrn und Meister, dem ihr glaubt. Wenn Paulus eine Ahnung gehabt hätte, wie das heute vielleicht ankommt, ich weiß nicht, vielleicht hätte er die Betonung nochmal überdacht und das woanders hingesetzt, weil wir mittlerweile ja Meister der Trennung geworden sind. Deswegen möchte ich diese Verse mal einen kleinen Gegenwartscheck unterziehen. Das ist vielleicht subjektiv, vielleicht sogar einseitig, vielleicht am Ende am Thema vorbei. Ich weiß es nicht, ich hoffe aber nicht ganz. Gucken wir mal hin, ein Leib. Wenn man in die Gesellschaft guckt, ist das mit der Einheit so eine Sache. Schon allein die deutsche Einheit war ein riesiger Kraftakt und ist es bis heute. Ost und West sind irgendwie immer noch ungleich Und man merkt nicht nur politisch, dass die im Osten anders ticken als die im Westen. Das kann man an den Wahlergebnissen ablesen zum Beispiel. Ansonsten ist zu beobachten, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriftet in Arme und Reiche. Die Schere wird immer größer, in Gebildete und Vernetzte gegen die weniger Ausgebildeten und die Abgehängten in der Gesellschaft. Manche Leute träumen natürlich davon, es muss mehr Miteinander geben in unserer Gesellschaft. Aber es driftet irgendwie vom Gefühl her alles auseinander. Auch alt gegen jung driftet auseinander, was zu vielen auch Generationenkonflikten führt, auch in Gemeinden. Und auch in der Kirchenlandschaft ist das nicht viel anders, dass sich ausdifferenzieren, dass man aus eins viele macht. Der Onkel meiner Frau, mittlerweile verstorben, war evangelischer Pfarrer, schwäbischer evangelischer Pfarrer. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, da war ich noch Student an unserer theologischen Hochschule, da hat er mich mal zur Brust genommen und gefragt, freie evangelische Gemeinde, was ist das eigentlich? Warum muss eigentlich jeder seinen eigenen Verein aufmachen? Was soll das? Warum muss jeder nach seiner eigenen Fasson eigentlich selig werden? So ähnlich hat er mich gefragt. Und dann stand ich da als junger Typ und er ein alter, gestandener evangelischer, schwäbischer Pfarrer und dachte, jetzt wird's kompliziert mit uns. Ich fand die Frage ja nicht schlecht, warum muss man eigentlich seinen eigenen Verein aufmachen? Aber ich konnte ja auch nichts dafür. Ja? Ich bin noch nicht mal Gemeindekind, aber selbst wenn, ich kann ja auch nichts dafür, dass es uns gibt, dass es euch gibt, dass es andere gibt. Kann ich nichts für. Können Sie auch nichts für. Wir haben uns später gut verstanden. Er war fromm und ich war fromm. Das ging dann doch ganz gut. Aber es zeigt ja, die Kirchenlandschaft ist so vielfältig, dass man schnell den Überblick verliert. Ich will Sie mal fragen, können Sie in einem Satz sagen, was der Unterschied ist zwischen einer freien evangelischen Gemeinde und evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, das, was über diesem Haus steht? Können Sie das auf einen Punkt bringen? Können Sie das einem Außenstehenden verklickern, was der Unterschied ist zwischen dem Nordring und der Heidestraße? Auf einen Punkt? Parkplätze. Wenn das alles ist. Ja. Das, was einem wichtig ist, stellt man in den Vordergrund. Es sind bei uns die Parkplätze. Ja, man könnte über den Namen sprechen. Freie evangelische Gemeinde, evangelisch-freikirche. Warum heißt es eigentlich genau so und nicht anders? Und aus welchem Grund? FEG, EFG, MFG. Aber das heißt mit freundlichen Grüßen. Das ist was anderes. Nein, der Unterschied hat etwas mit unserem Gemeindegründer zu tun. Der wollte mal zu euch, wisst ihr vielleicht gar nicht, ist auch egal. Er durfte aber nicht so ohne weiteres. Also hat er quasi, ganz salopp gesagt, seinen eigenen Verein gegründet. Das mit diesem einen Leib ist eine komplizierte Kiste. Man könnte wieder googeln und sich fragen, wie viele christliche Kirchen gibt es eigentlich in Deutschland, Gemeinden und Bewegungen. Und man bekommt auf den ersten Klick eigentlich gar keine genaue Zahl heraus. Weil es hier unübersichtlich ist, was sich da einem auftut, von der katholischen Kirche über den Jesus Freaks bis zu den, die kannte ich bisher nicht, den ernsten Bibelforschern. Die gibt's tatsächlich. Reicht die Palette christlicher Gemeinden, Gemeinschaften in Deutschland. Ob Paulus das geahnt hat, als er meinte, ein Leib und jeder macht dann sein Ding, keine Ahnung, ob er das so gemeint hat. Damals ging es um die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden. Die lagen auch schon ganz schön weit auseinander. Wenn man es ein bisschen aktualisiert oder so, könnte man sagen, die einen wollten Psalmen singen, die anderen Schlager. Die einen aßen kein Fleisch von Opfertieren. Die anderen, würde man heute sagen, sind Flexitarier gewesen. Essen mal Fleisch, mal essen sie keins, je nachdem. Die einen ließen sich immer noch beschneiden und die anderen wollten sich nicht beschneiden lassen. Auch im übertragenen Sinne, sie wollten sich nicht beschneiden lassen. Mit der Frömmigkeit der anderen. Die einen hingen an ihrer Tradition und Lektüre, ihrem heiligen Buch, dem Alten Testament, der hebräischen Bibel. Die anderen hatten nie eine Bibel gelesen. Never. Ein Leib, Das war schon damals eine verrückte Sache, ein hoher Anspruch, ein richtiges Brett. Und doch, Paulus hat diese Herausforderung nicht gescheut, Jesus hat diese Herausforderung auch nicht gescheut. Schon in seinem Jüngerkreis, den 12 Aposteln, da gab es keinen Einheitsbrei, sondern eine Mischung aus unterschiedlichen Persönlichkeiten mit teilweise völlig unterschiedlichen Zielen und Motiven. Lassen wir das mal mit diesem einen Leib also erstmal so stehen. Wir haben eine ganze Woche Zeit, uns da hineinzudenken. Und bemühen uns, über den berühmten Tellerrand zu blicken und uns dabei selbst bloß nicht so wichtig zu nehmen, dass neben uns kein Platz mehr ist. Ein Herr, wenn Paulus eine Ahnung gehabt hätte, was es mit diesem einen Herrn, was daraus wird. Paulus war Jude. Und als solcher kannte er natürlich das hebräische Glaubensbekenntnis auswendig. Vorwärts, rückwärts, nachts um 2:30 konnte er es aufsagen. Das hebräische jüdische Glaubensbekenntnis lautet: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Da kommt die Einheit oder das Eins her. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Paulus hatte nicht im Entferntesten im Sinn, dass an diesem Bekenntnis des einen Herrn eigentlich etwas zu rütteln gäbe. Wenn er geahnt hätte, dass 600 Jahre später ein Mann aufsteht in Arabien und einen neuen Glauben ausruft an den einen Gott. Ich rede von Mohammed und dem Islam. Ich weiß nicht, was Paulus da gedacht hätte. Ein Herr haben wir doch schon. Für Paulus war klar, es gibt nur einen Gott. Das ist der Monotheismus. Monotheismus. Den teilen Juden, Christen und Muslime. Ob damit der gleiche Gott gemeint ist oder derselbe oder ein anderer, diese Frage sprengt eine Predigt. Die meisten von Ihnen haben auch längst eine Antwort auf diese Frage gefunden, zumindest für sich. Für Paulus war klar, es ist der Gott Israels und der Vater Jesu Christi. Und in unserer Welt, in der wir leben, modern, postmodern, da steht es an, diesen Glauben an den einen Gott hochzuhalten und daran festzuhalten. Gegen Religionen wie zum Beispiel dem Hinduismus, der Hunderte oder Tausende von Gottheiten hat. Gegen Leute, die esoterisch unterwegs sind, für die Gott Energie ist, was ganz anderes. Oder auch Atheisten, die jeden Glauben bestreiten und abstreiten, manchmal schärfer, manchmal weniger scharf, manchmal auch belächelnd, beleidigend, wie auch immer. Meine Erfahrung im Gespräch mit Menschen ist heute, dass man auch schnell mal klären muss, was man eigentlich mit Gott meint. Also was ich mit Gott meine und was mein Gegenüber mit Gott meint, wenn wir über Gott reden. Reden wir über den annähernd gleichen Gott oder was verbirgt sich hinter diesen vier Buchstaben G-O-T-T? Was verbirgt sich dahinter? Für Christen Gutes tut es gut, sich immer wieder davon zu überzeugen, sich zu erden und auch zu vergewissern, es ist einen Herrn, den wir haben. Ein Gott, der die Christen verbindet. Wenn sie seine Kinder sind, ist er ihr Vater. Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht zwei Göttern dienen, Gott und dem Mammon, entscheidet euch. Und dieser Glaube an den einen Gott, der ist heute wie damals ein umkämpftes Ding. Wenn Paulus eine Ahnung gehabt hätte, wie das mit der Taufe so sich entwickelt. Beim Thema Taufe rührt man an der DNA der Kirchen, an der DNA der Baptisten und auch an der DNA der freien evangelischen Gemeinden. Auch für die beiden großen Volkskirchen ist Taufe hat eine fundamentale Bedeutung. Durch die Taufe werden Kinder Teil der Kirche. Eingefügt, ganz fromm gesagt, als Glieder des Leibes Christi. Das ist Taufe. Katholisch wie evangelisch, frei evangelisch, baptistisch, wie auch immer. Und viele der heutigen Freikirchen haben mit dieser einen Taufe natürlich heute so ein Ding laufen. Und es gibt es eigentlich nur, weil wir mit der Taufe damals was zu bemängeln hatten. Weil man Taufe nicht akzeptierte, wie sie in den Kirchen geschah. Auch weil man das Abendmahl im Kreis von Gläubigen feiern wollte. Man hatte also ein unterschiedliches Taufverständnis, ein anderes Abendmahlsverständnis. Es ist aber nochmal eine andere Baustelle. Das mit der einen Taufe ist für uns heute mit unseren Ohren also ein Thema, das hatte Paulus wahrscheinlich im Entferntesten nicht im Sinn. Ihm ging es darum, dass ein Mensch kehrt macht. Kehrt um, Abteilung Marsch. Das kennen wir noch. Kehrt um, Abteilung Marsch. Wie bei einer Einheit bei der Polizei, wo man das lernt, auf dem Absatz kehrt zu machen. Das nennt man Umkehr, Bekehrung, Hinkehr, zum Glauben kommen, Christ werden. Wie auch immer man diesen Schritt nennt oder diesen Weg, den man geht, am Ende oder auch eigentlich am Anfang des Christenlebens steht die einmalige Taufe. Daran halten wir fest, auch wenn das mit dem Taufverständnis so seine Geschichte hat. Unser Gemeindegründer zum Beispiel, Hermann Heinrich Grafe, der wollte, habe ich ja eben gesagt, der wollte ja eigentlich Baptist werden. Er wollte sein einer von euch. Er hat an die Gemeinde, an die Tür geklopft, wo er damals wohnte, aber die Gemeinde dort hat damals die Glaubenstaufe verlangt, von ihm persönlich. Grafe hatte aber nur, wie alle anderen damals wahrscheinlich auch, nur die Kindertaufe im Angebot. Er wollte nicht nochmal als Erwachsener getauft werden, obwohl er gesagt hat, ja, eigentlich muss es so sein, aber er hielt an der einen Taufe fest, die für die anderen keine Taufe war. Daraufhin gründete Grafe halt eine Gemeinschaft von Christen, die in der Tauffrage zwar ziemlich eindeutig war, was die Glaubenstaufe betrifft, aber eine Gewissensfreiheit hatte für Leute, die bereits als Kind getauft wurden. Oh, ist das kompliziert. Erklären Sie das mal jemandem. Das gibt's doch nicht. Ich kann da nichts für. Und mein schwäbischen Onkel, der im Pietismus verhaftet war, dem das zu erklären, puh. Ich weiß auch nicht, was Paulus zu diesen Problemen gesagt hätte, die wir heute mit der Taufe haben oder manche haben. Keine Ahnung. Alle halten ja an der einen Taufe fest. Frag sie alle. Sie halten an der einen Taufe fest. Und so ringt man bis heute um gegenseitige Anerkennung, um ein Stück weit Einheit unter den Christen herzubekommen. Ich glaube, unsere Gemeindebünde haben diese gegenseitige Taufanerkennung nicht unterschrieben. Entweder weil man sehr konsequent ist oder, weiß ich nicht, es besser weiß, ich keine Ahnung. Es ist kompliziert. Aber das führt uns zum Thema Einheit und zu dem Gedanken, wie schwer es ist, das hinzubekommen. Was könnte man für die Einheit also gebrauchen? Vielleicht ein gemeinsames Ziel, habe ich mir gedacht. Oder auch ein gemeinsames Bewusstsein, dass man es nicht alleine schafft. In Einheit zu leben kostet Kraft, es kostet manchmal Nerven, es kostet Energie, auch Kompromissbereitschaft. In Einheit zu leben heißt, aufeinander zuzugehen, statt abwinken. Dass man aufeinander hört, anstatt den anderen den Glauben abzusprechen. Dass man auch andere stehen lassen kann, aber auch selber weiß, wo man selbst steht. Das gehört auch zur Einheit dazu. Andere stehen lassen, aber auch selber wissen, wo stehe ich. Was für eine Einheit wichtig ist, und sei es auch in der eigenen Gemeinde, wäre ein gemeinsames Ziel, das man verfolgt. Aber da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander, was dieses Ziel eigentlich ist. Die einen sagen, wir brauchen mehr Lobpreis, sagen die einen. Und die anderen sagen, wir brauchen mehr Lehre. Die anderen sagen, wir brauchen mehr Gehorsam gegen Gottes Wort. Und die anderen sagen, wir brauchen praktische Lebenstipps für die Menschen im Alltag. Die einen sagen, mehr für die Jugend. Die anderen sagen, wir dürfen die Alten nicht vergessen. Die einen sagen, wir brauchen mehr Seelsorge und Betreuung der Mitglieder. So viele Leiden sind alleine. Und die anderen sagen, wir können die Augen nicht verschließen vor den sozialen Herausforderungen und den Flüchtlingen draußen in der Welt. Und ganz Schlaue sagen dann, das eine tun und das andere nicht lassen. In der Leitung kriegt man dann manchmal Schwindelanfälle. Und sagt, ja, stimmt, aber wie kriegt man das jetzt alles ausbalanciert? Übergemeindlich ist Einheit dann meistens eine Sache der Hauptamtlichen, wenn man Kontakte pflegt zu den Kollegen in den Nachbargemeinden. Das macht dann auch Sinn manchmal. Es scheitert aber auch manchmal an den Hauptamtlichen, weil sie entweder selbst gebremst sind oder gebremst werden von ihren eigenen Gremien. Auch Ökumene zum Beispiel zu leben. Was kann man für eine Einheit gut gebrauchen? Wie gesagt, ein gemeinsames Ziel, das man hat. Oder auch ein gemeinsames Bewusstsein. Vielleicht fängt es mit dem Bewusstsein erstmal an. Ein Bild ist mir dazu eingefallen, zum Schluss. Mose hat ja das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Den meisten ist diese Geschichte hier gut bekannt. Aus Ägypten, aus der Knechtschaft, in die Freiheit. Es musste erst durch die Wüste gehen und so weiter. Aber dann ging es ins gelobte Land. Wir, die Kirchen, wir haben diese Gefangenschaft eigentlich auch hinter uns gelassen. Wir sind befreit worden durch Jesus Christus. Und wir sind auch unterwegs, wie das Volk damals, wir sind unterwegs ins gelobte Land, in die Freiheit. Wir leben schon jetzt in der Gegenwart Gottes, aber wir leben noch im Glauben und nicht im Schauen. Mose, der durfte das Land damals nicht betreten, das heilige Land, er durfte es sehen. Wir sehen es manchmal auch, manchmal sehen wir auch nichts, aber wir glauben, wir sind ja schon drin im Reich Gottes. Bei diesem Bild aus dem Auszug aus dem gelobten Land ist mir so klar geworden, wir sind eigentlich alle nur gemeinsam unterwegs. Vielleicht sind die einen ein bisschen weiter und die anderen ein bisschen weiter hinten. Ist egal, wir sind gemeinsam unterwegs. Und das Volk Gottes ist größer geworden als damals nur die Hebräer. Das Volk Gottes ist definitiv größer geworden als nur damals die Hebräer. Denn das Volk Gottes ist größer als unser Kopf. Und deswegen bleiben die Worte des Apostels Paulus auch heute noch aktuell. Und wir müssen sie für uns übersetzen, sie verstehen lernen, was es heute bedeutet mit unserer Geschichte, mit unseren Gedanken. Paulus schreibt, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allem lebt.